hörbare Magazin der TOS.
Bernd Michels wurde bereits mit 16 Jahren zu einem Jahr Haft verurteilt wegen bewaffnetem Raubüberfall. Wie er vom Kleinkriminellen zum Missionar wurde, erfahrt ihr in diesem Interview, das Hannes-Christoph Buchmann für uns mit ihm geführt hat.
Hallo Bernd, schön, dass du heute hier bist für
Hallo
die Offensiv. Freut uns sehr. Du bist 56 Jahre alt und warst 14 Jahre Missionar in Paraguay. Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und bevor wir natürlich auch über die Zeit sprechen, erstmal meine Frage, wie hast du dich denn bekehrt?
Ich bin eigentlich christlich aufgewachsen. Meine Eltern sind in eine freie evangelische Gemeinde gegangen, in Waldbrühl, da wo ich herkomme. Ich bin da immer auch mitgegangen und irgendwann war ich mal auf so einer Kinderfreizeit und habe mich dann bekehrt, Jesus auch wirklich kennengelernt und auch wirklich Jesus erlebt und war dann total begeistert von Jesus und habe auch jedem erzählt, dass Jesus lebt und dass er echt das Beste ist so. Und dann gab es aber eine Situation in meinem Leben, wo ja mein Bruder ist 7 Jahre älter gewesen wie ich. Der musste ins Gefängnis wegen Drogen und ich habe gebetet, dass Gott es nicht zulässt, dass er wieder rauskommt. Und das ist aber nicht so passiert und ich hatte aber auch danach keinen, der mir irgendwie was erklärt hätte, warum das jetzt nicht geklappt hat. Und ich war dann so enttäuscht von Gott und habe dann meine Bibel zerrissen und gesagt zu Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben, du kannst mich mal. Also, und habe dann sehr radikal eigentlich das andere gelebt, bin dann sehr kriminell geworden, habe viele Sachen gemacht, die wirklich daneben waren. Ich bin mit 16 Jahren schon verurteilt worden zu einem Jahr Gefängnis auf 3 Jahre Bewährung wegen bewaffneten Raubüberfall. So war eigentlich mein ganzes Leben. Ich habe unheimlich viele Sachen angefangen und immer mit Vollgas gegen die Wand gefahren. Und es ging eigentlich durch. Ich bin dann Punk geworden mit so 16, 17 so. War viel auf Demos, auf Konzerten und so. Und habe eigentlich alles mitgenommen, was irgendwie Spaß macht und wo ich dachte, das ist Freiheit oder das bringt mich weiter. Dann ging es weiter. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, irgendwann, also sehr früh selbstständig gemacht, weil ich irgendwann gedacht habe, okay, ich habe genug für andere Leute gearbeitet, wobei ich eigentlich nur Aushilfsjobs gemacht habe. Meine Lehre habe ich abgebrochen nach 5 Wochen, einfach weil ich zu rebellisch war und habe dann so Aushilfsjob im Getränkeshop gemacht bei einem Supermarkt und also nur so Hilfsjobs eigentlich. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Also mein Vater war auch selbstständig mit Imbissbetrieben. Ich habe gesehen, der hat richtig Geld damit gemacht und ich habe gedacht, oh, was mein Vater kann, das kann ich schon lange. Und bin damit natürlich auch wieder voll auf die Nase gefallen. So mein Ziel war eigentlich so im Monat 10.000. Ja. Und ich habe es dann, also nach einem halben Jahr habe ich dann mal gerechnet, so ich habe es wirklich geschafft, 10.000, aber minus. Ja. Ich habe 10.000 Schulden gemacht im Monat und musste dann nach einem halben Jahr, habe ich dann das Gewerbe wieder abgemeldet und habe mich dann komplett abgemeldet, also mit Wohnsitz und allem abgemeldet und bin dann in die ehemalige DDR. Das war gerade so die Zeit, wo die Mauer gefallen ist und dann habe ich da Versicherungen verkauft, wie das war richtig wie eine Goldgräberstimmung, so, weil die Leute total offen waren. Und da habe ich halt wirklich viele Leute übers Ohr gehauen und fast Leuten vor der Rente noch eine private Krankenversicherung verkauft. Und also schlimm eigentlich. Und mit 28 hatte ich dann einen schweren Motorradunfall. Bin damals zusammengestoßen, also frontal mit dem Auto zusammengestoßen. Und die Ärzte haben damals gesagt im Krankenhaus, sie wüssten nicht, ob ich noch mal jemals laufen kann. Und ich weiß von dem Unfall noch, ich bin wach geworden nach dem Unfall auf der Straße und wollte aufstehen. Ich hatte aber beide Handgelenke gebrochen und bin dann durch den Schmerz wieder ohnmächtig geworden. Und dann weiß ich noch, dass ich so ein Hubschrauberblatt vom Hubschrauber über mir gesehen habe. Und dann das Nächste, was ich dann weiß, dass ich auf der Intensivstation wach geworden bin. Und da ist mir eigentlich zum ersten Mal wieder eingefallen, dass ich mich mal bekehrt habe, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Dann hat es, weiß nicht, so 4, 5 Monate gedauert, bis ich dann durch alles Krankenhaus und Operationen, Reha durch war. So. Hab dann gedacht, ich könnte mit meinem Beruf noch weiterarbeiten, aber das war halt, ich bin dann an Krücken gelaufen und konnte dann nicht mehr in meinem Beruf arbeiten. Und ich habe aber infolge von diesem Unfall habe ich eine Unfallversicherung ausbezahlt bekommen, die relativ hoch war. Das waren damals über 100.000. Und ich war aber so fett ab von Deutschland, so dass ich gesagt habe, ich will irgendwo ab in die Karibik oder irgendwohin, wo die Sonne scheint und dann gebe ich Vollgas und dann bis die Lampe ausgeht so. Und dann war ich mit einem Freund, bin ich in die Dominikanische Republik geflogen. Wir hatten da einen Kumpel, der hat einen Nachtclub und wir sind damals immer so gereist, immer erstmal 2 Wochen Pauschalurlaub, dass wir Hotel hatten und Unterkunft und dann haben wir uns ausgecheckt aus dem Hotel. Und sind aber trotzdem vor Ort geblieben und nicht zurückgeflogen, sondern den Rückflug auf Standby. Das hat auch nichts gekostet. Und in diesen ersten zwei Wochen in dem Hotel habe ich Leute kennengelernt, wo ich irgendwie gemerkt habe, hey, die haben irgendwas, was total attraktiv ist. So. Und die habe ich dann gefragt, was die sich so einwerfen und was die so nehmen. Und die haben mir dann gesagt, sie sind Christen und die hätten den Heiligen Geist. Und ich dachte, naja, schönen Dank, alles, aber das nicht. Ja. Und dann habe ich mich aber in ein Mädel von den, das waren zwei Mädels und ein Junge, in ein Mädel habe ich mich verliebt. Und die sind dann, nach zwei Wochen sind die zurück nach Deutschland. Ich bin dann aus dem Hotel ausgecheckt mit meinem Kumpel und wir sind zu dem anderen Kumpel in den Nachtclub gezogen. Und irgendwie, ich war dann, glaube ich, 6 oder 8 Wochen noch länger da auf der Dominikanischen Republik. Habe aber dann irgendwie gemerkt, ich muss hier weg, sonst sterbe ich hier. Das war wie irgendwie so eine Vorahnung oder wie so ein Schatten auf meinem Leben, dass ich gemerkt habe, ich muss hier weg, sonst bin ich hier halt wirklich weg. Bin dann zurück nach Deutschland und habe dann die Leute wieder getroffen. Die kamen aus Lüdenscheid, aus der Arbeit von der FCJG, vom Walter Heidenreich. Mhm. Und ich bin dann irgendwann, es hat ziemlich lange gedauert, die hat mir dann gesagt, ich soll mal, also mal mit zu so einem Gottesdienst. Das ginge von 8 bis 11, wie von 8 bis 3 Stunden Gottesdienst. Das, wo gibt's denn sowas? Und ich bin dann so um 10:45 habe ich es dann mal geschafft, da reinzugehen in so einen Gottesdienst, also kurz vor Ende. Aber im ersten Moment, als ich da reinkam, habe ich sofort gespürt, da ist Gott oder es gibt noch was ganz anderes als das, was ich dachte, was Christsein ist. Und dann habe ich mich eigentlich nochmal bekehrt. Das war jetzt keine, dass ich mich sofort bekehrt habe, sondern es war so ein Prozess eigentlich. Ja, es hat
nochmal neu geöffnet.
Genau, ja, neu geöffnet und mein Leben nochmal Jesus gegeben. Und dann habe ich mich mit dem einen Mädel habe ich mich angefreundet. Und sie hat dann oft gesagt, wenn wir uns getroffen haben, hey, komm, ich habe ihr dann von meinem Bruder erzählt, der war immer noch drogenabhängig. Und sie hat immer gesagt, komm, wir müssen für deinen Bruder beten, dass er gerettet wird. Und irgendwann ging dann die Freundschaft auseinander. Ein halbes Jahr später hat sie dann meine Mutter angerufen, weil sie hatte in der Zwischenzeit irgendwie mit der Gemeinde, Torsgemeinde, telefoniert. Und dann sind sie irgendwie auf meinen Bruder zu sprechen gekommen. Und sie hat ihm gesagt, dass er gestorben ist und so. Und er wusste das auch. Und dann hat er gesagt, dass mein Bruder sich noch bekehrt hat, 2 Wochen bevor er gestorben ist, bei dem Gottesdienst von der Jesus-Live-Gemeinde. Die haben damals so Gottesdienste im Casino gemacht für Drogenabhängige und Junkies und Obdachlose. Und da ist er wohl bei einem Aufruf nach vorne gekommen und hat sein Leben Jesus gegeben. Ich muss noch mal ein bisschen zurück oder vorher einhaken. Als ich gehört habe, dass mein Bruder gestorben ist, war das für mich wie, ich bin eigentlich an derselben Situation oder an demselben Punkt, wo ich schon mal vor 20 Jahren war. Ja, als ich mich als Kind bekehrt habe, da habe ich auch für meinen Bruder gebetet und Gott hat was ganz anderes gemacht. Ja, damals ist er halt nicht aus dem Gefängnis rausgekommen. Und 20 Jahre später war es eigentlich genauso. Ich bete für meinen Bruder und Gott macht was ganz anderes. Er stirbt, weil mein Bruder stirbt. Und ich stand dann da wie vor so einer Weggabelung, habe gemerkt, ich kann jetzt entweder wieder die Faust gegen Gott erheben und sagen, nochmal gegen ihn rebellieren. Oder ich kann sagen, ich verstehe es nicht, aber ich kapituliere. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe gesagt, Jesus, ich verstehe es nicht. Ich finde es absolut Pünktchen. Aber okay, ich kann es auch nicht ändern. Ja, und dann war es ein halbes Jahr nochmal vergangen ungefähr. Und dann kam halt dieser Anruf, wo das Mädel dann telefoniert hat und dann meine Mutter erzählt hat, dass er sich noch bekehrt hat. Ich bin damals nach Tübingen gefahren, um das alles zu regeln. Für meine Eltern mit Beerdigung und so. Und habe dann so von der Kripo so eine Asservatentüte über den Tisch geschoben bekommen, so mit seinen letzten Habseligkeiten. Und die haben auch gesagt, wo sie ihn gefunden haben. Es war damals am Anlagensee. Mhm. Haben Kinder, spielende Kinder ihn gefunden in den Büschen, wo sich eine Überdosis gesetzt hat. Aber das war jetzt kein Selbstmord oder so. In der Woche gab es sehr reines Heroin. Und da sind, glaube ich, drei Junkies gestorben, weil sie sich halt verschätzt haben. Oder gut, okay, ich meine, mein Bruder war fast 20 Jahre heroinabhängig. Ja, das ist super alt. Ja, der war 37 geworden. Eigentlich ist es für Drogenabhängige ein sehr hohes Alter. Aber trotzdem, für mich war es damals ein Schock. Und ich habe dann diese Asservatentüte aufgemacht und da war sein Gebiss drin. Und seine letzten Habseligkeiten, sein Portemonnaie und in dem Portemonnaie war so ein Zettel mit Gutschein für ein warmes Essen, Jesus Live Gemeinde Tübingen. Und da habe ich schon gedacht, na, ob er vielleicht irgendwie noch Kontakt mit denen hatte oder so. Ja, da wusste ich es aber noch nicht. Und es hat dann, wie gesagt, noch ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann wirklich wusste, er ist gerettet oder Jesus hat es eigentlich zum Besten gedreht. Dann habe ich bei meinem ersten Besuch dann hier in der Gemeinde, in der Tors, habe ich den Günther Kötzer kennengelernt. Und er hat dann, oder der hat mir dann auch noch ein bisschen erzählt von meinem Bruder so. Der war auch bei ihm noch im Hauskreis wohl gewesen.
Also du hast diesen Zettel, diesen Gutschein gefunden und bist dann deshalb eben zu so einem Gottesdienst hin, um nachzuforschen, oder? Oder wie kann ich verstehen?
Nee, ich bin eigentlich runtergefahren, als ich gehört habe, dass mein Bruder sich noch bekehrt hat. Und da habe ich, den Zettel hatte ich vorher gesehen, da habe ich schon gedacht, vielleicht hat er sich noch irgendwie was mit der Gemeinde zu tun gehabt oder so. Und dann hat der Günther mir noch von meinem Bruder erzählt, so wie er ihn erlebt hat so, und hat dann noch für mich gebetet, als ich wieder gefahren bin. Ich habe damals in der Nähe von Köln gewohnt und hat gebetet so, ja, dass ich nach Tübingen komme und das Erbe meines Bruders antrete so. Und ich dachte nur, das ist so ziemlich der letzte Ort, wo ich hinkommen werde, so nach Tübingen, da wo mein Bruder gestorben ist. Und da bin ich wieder gefahren. Und dann hat es nochmal ungefähr 2 Jahre gedauert und dann war ich irgendwann selber in Tübingen.
Ja, vielen Dank, dass du diese spannende Geschichte mit uns hier teilst. Und das war ja dann nicht das Ende, sondern das war ja der Start von was Neuem. Und zwar bist du ja dann auch Missionar geworden. Kannst du vielleicht erzählen, wie es dazu kam und einfach, warum du das gemacht hast?
Ja, sehr gerne. Ich habe ziemlich bald, nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich ein Bild gehabt, und zwar habe ich mich gesehen, dass ich mit vielen Kindern zusammen war und mit einer Frau, die stand neben mir, und wir waren irgendwie, standen alle im Kreis und haben uns an der Hand gehalten und wir hatten alle weiße Kleider an. Und ich habe dieses Bild ein paar Mal gehabt. Am Anfang habe ich gedacht, das war halt noch, als ich mit dieser Freundin zusammen war, und habe dann gedacht, so die Kinder husch husch, die schicken wir schnell nach Hause. Und ich habe aber kein Gesicht gesehen von der Frau. Ja, ich habe halt immer versucht zu sehen, wer ist denn das, wer wird es und so. Habe das dann so rein interpretiert, als dass es die Frau aus Lüdenscheid ist oder wird. Das ist aber dann nicht so gewesen. Aber das war eigentlich, wo der Herr eigentlich schon ziemlich direkt nach meiner Bekehrung eigentlich mir über Kinder gesprochen hat. Und ich wusste in diesem Bild, die Kinder waren keine deutschen Kinder, sie waren ein bisschen braun, sage ich jetzt mal. Aber es waren auch keine asiatischen Kinder. Und ich bin früher viel rumgereist, ich kannte mich eigentlich überall aus, aber in Südamerika war ich noch nicht. Und deswegen habe ich schon gedacht, das könnten südamerikanische Kinder sein, vom Hauttyp. Mhm. Genau. Das war so eigentlich das Erste, wo ich, wo Gott mir irgendwie was gezeigt hat. Ich habe dann später, als ich dann in der Gemeinde war, hier in Tübingen, habe ich am Anfang erst in der Drogenarbeit mitgearbeitet, in der Bursagasse. Da hatten wir so eine Obdachlosenspeisung, wo die Drogenabhängigen hingekommen sind und wo sie Mittagessen bekommen haben und auch einen kleinen geistigen Teil, wo es immer gab. Und dann gab es irgendwann ein Missionstraining von unserer Gemeinde aus, und das war in Paraguay. Und da bin ich mitgeflogen, um da mitzumachen, und da hat Gott mir eine Last gegeben für Straßenkinder. Ich habe mich oft gefragt, warum, weil ich habe keine guten Voraussetzungen. Ja, weil, ich hatte zwei Devisen in meinem alten Leben. Ja. Ich wollte nie heiraten und ich wollte nie Kinder haben. Das war so wie in Stein gemeißelt. Und heute bin ich verheiratet und hab 14 Jahre mit Straßenkindern gearbeitet. Ja. Und ich bereue keinen Tag. Ja. Das waren die besten 14 Jahre meines Lebens eigentlich.
Und wie kam es dann, dass du in Paraguay geblieben bist? Da war dieses Missionstraining, dann warst du gleich dort. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja.
Unter Straßenkindern, hast du dann auch auf der Straße gelebt oder habt ihr es zu zweit gemacht, eine Wohnung gehabt? Wie war die Arbeit so vor Ort?
Mhm. Das Missionstraining ist, also es waren zwei Missionare schon vor Ort. Es waren zwei Frauen, die auch eine Wohnung hatten, die auch schon bei der Stadt geholfen hatten, verschiedene soziale Dienste zu machen, einfach um ein bisschen die Not auch kennenzulernen. Wir kamen dann als großes Team da an in Paraguay, haben verschiedene Projekte gemacht mit den Kindern, Spielenachmittag, und die Kinder kennengelernt, haben dann in den 3 Wochen während dieses Missionstraining schon direkt ein Lokal angemietet am städtischen Busbahnhof. Haben das in der Zeit auch schon renoviert. Und die Idee war eigentlich, dass die Kinder dann nachts dort übernachten können. Und dann halt noch, dass wir ein bisschen Schule mit denen machen, sie kennenlernen, ein bisschen Fellowship, dass sie essen können, dass sie duschen können, dass sie ihre schmutzigen Kleider abgeben können. Und wir waschen sie für sie. Und jeder hatte dann von denen so einen Kleiderbeutel, wo er seine gewaschene Wäsche drin hatte. Und wenn sie dann kamen, wir hatten dreimal die Woche, hatten wir dieses Kids House, hieß es, hatten wir auf. Und sie kamen dann meistens so um 8, 9 Uhr abends. Das war also die ganze Nacht eigentlich offen, wo sie dann kommen konnten und dann neu duschen, neue Kleider bekommen haben, übernachten konnten, geschützt. Und das waren so die Anfänge in Asunción in Paraguay.
Und dort vor Ort habt ihr dann auch direkt irgendwie, sag ich mal, für die Kinder gebetet? Habt ihr auch da auch geistliche Inputs gegeben? Oder wie war das da?
Ja, wir haben eigentlich immer so wie so einen kleinen Gottesdienst gemacht oder einen kleinen geistigen Teil, haben für die Kinder auch gebetet. Und der Hammer war, also wenn du für Heilung betest in Südamerika oder ich kenne es von Paraguay, der Normalfall ist, dass die Kinder geheilt werden. Ja, ich habe für Kinder gebetet, die haben ein Gesicht gehabt wie einen halben Luftballon, also wie einen halben Fußball, so geschwollen von entzündeten Zähnen. Das ist unter Gebet, ist es zurückgegangen. Du konntest zusehen, dass danach, nachdem du fertig warst mit dem Gebet, war die Backe wieder normal.
Wow.
Also es war irgendwie eine ganz andere Dimension, als jetzt, wenn ich hier für Leute bete, ja, in Deutschland, obwohl Gott derselbe ist.
Und was waren denn so, sag ich mal, die größten Wunder, die du dort gesehen hast?
Wow, da könnte ich jetzt wahrscheinlich 3 Stunden erzählen. Also das eine war, wie gesagt, diese Heilungs, wenn wir für Leute gebetet haben, die krank waren, das unheimlich viel, also ich denke mal 80-90% wirklich geheilt waren. Das andere war aber auch, wir haben, wie gesagt, die ersten 4-5 Jahre haben wir viel auf der Straße gearbeitet mit Kindern. Viele von denen haben sich bekehrt und im Nachhinein, muss ich sagen, war es wichtig, weil nach einigen Jahren haben wir dann von einigen gehört, dass sie halt entweder im Knast waren oder gestorben sind bei irgendwelchen Überfällen oder Bandenschießereien. Und viele sind in der Zeit gerettet worden. Ich schätze mal, wir haben bestimmt an die 300-400 Kinder da oder vielleicht 500 Kinder, also jetzt verschiedene Kinder im Laufe der Zeit betreut. Und zu der Zeit waren auch verschiedene Banden auf der Straße. Das wurde dann nachher weniger, weil die Regierung halt da ziemlich rigoros durchgegriffen hat und die Kinder einfach weggesperrt hat. Aber da haben wir wirklich viele, viele Kinder auch erreicht und die sind auch wirklich gerettet. Ja. Wir haben dann später oder eigentlich, ja gut, ungefähr ein Jahr später haben wir angefangen, selber ein Haus zu kaufen oder haben ein Haus gekauft und dann selber Kinder aufgenommen. Das war zuerst noch ein anderes Ehepaar. Und als ich bin 2004 für ganz nach Paraguay gegangen und meine Frau und ich, wir haben 2008 angefangen, Kinder aufzunehmen. Bei uns in der Wohneinheit. Und für mich das größte Wunder ist eigentlich, wenn Gott anfängt, das Herz zu verändern. Ja? Oder wenn man merkt, wow, das Herz zerbricht oder der Heilige Geist macht Sachen, die der Mensch nicht machen kann. Ja? Man kann erziehen, aber Erziehung verändert nur bedingt. Ja? Ich glaube, was wirklich verändert ist, wenn der Heilige Geist ein Herz verändert und so ein Mensch transformiert wird.
Und die Kinder, die ihr dann da aufgenommen habt, in welcher Altersspanne waren die ungefähr und wie lang waren die bei euch?
Ja, wir hatten eigentlich so als Aufnahmealter zwischen 6 und 8. Wir haben aber, die ersten Kinder, die wir, meine Frau und ich, aufgenommen haben, waren zwischen, der kam mit, also der Jüngste war 5, der Älteste 9, das waren 4 Geschwister. Genau, das war jetzt auch kein Problem, ja, die waren halt ein bisschen jünger und völlig in Ordnung, genau. Und ich habe selber auch Transformation erlebt in dem Ganzen, weil ich habe ja gesagt, ich wollte nie heiraten und nie Kinder haben und habe dann irgendwie gemerkt, hoppla, jetzt bin ich hier in der Kinderarbeit gelandet, ja, und jetzt muss ich irgendwie was machen mit meinen Festlegungen. Und die ersten 2 Wochen war schon ziemlich tough für mich so und dann hat Gott aber irgendwie was gemacht, ja, ich kann es daran festmachen, auf einmal habe ich mich dann in der Spielzeugabteilung wiedergefunden und habe dann geguckt, was ich den Kindern denn Tolles mitbringen kann, ja, um ihr Herz zu erfreuen oder um ihnen eine Freude zu machen. Und da habe ich gemerkt, wow, Gott macht an mir selber auch noch was, ja, also es war nicht nur Heilung für die Kinder, sondern es war Heilung für mich selber auch.
Und von der Zeit, die dann bei euch waren, kannst du vielleicht ein Beispiel geben von einem Kind, so die Transformation im Laufe der Jahre. Ich denke mal, wenn die kommen, sind ja auch, wie du schon sagst, oft sehr verschlossen, haben vielleicht auch Traumata oder sonstige Sachen, mit denen sie da ankommen. Vielleicht kannst du da ein Beispiel nochmal geben.
Ja, wir hatten ein Mädel, die, das war auch von den ersten 4 Kindern, die wir aufgenommen haben. Also was auch toll war, wir sind super unterstützt worden. Gott hat uns so toll versorgt mit Lebensmittelspenden von einer großen Milchfirma oder wir haben von einer national anerkannten Hafenschule in Paraguay haben wir ein Stipendium bekommen für ein Kind. Und dieses eine Mädel hat das machen wollen, hat dann Hafenunterricht bekommen und ist dann da durchgegangen und hat 5 Jahre diese Ausbildung gemacht. Und in Verbindung mit einem Schulabschluss ist man dann staatlich anerkannte Hafenlehrerin. Und das ist für mich ein tolles Beispiel, wie Gott verändert. Ja. Die hätte normalerweise Wenn die in ihrem biologischen Umfeld aufgewachsen wäre, hätte die keine Chance gehabt, irgendwie da rauszukommen aus den Slums.
Ja.
Aber eigentlich durch das Eingreifen Gottes ist sie jetzt Hafenlehrerin und kann ihr Leben bestreiten. Und ja, das ist für mich nicht das beste Beispiel eigentlich für Transformation.
Abschließend habe ich noch eine Frage oder eigentlich zwei Fragen. Zum einen, welchen Tipp kannst du anderen Christen geben, um in ihre Berufung zu kommen? Also du hast es ja, sag mal, definitiv gemacht, bist nach Lateinamerika gezogen, 14 Jahre in einem Trafo-Haus, Dinge gemacht und Freude daran gehabt, wo du zuerst gesagt hast, das würdest du nie machen.
Ja, stimmt.
Was ist dein Tipp oder Tipps?
Also ich würde sagen, wenn Gott zu dir spricht, dann mach dir keinen Kopf, mach's einfach. Ja. Weil du brauchst keine Voraussetzungen. Wenn Gott dich beruft, irgendwas zu machen, dann wird es auch schon auf dem Weg dahin klappen. Das habe ich selber gemerkt. Wie gesagt, ich hatte keine Voraussetzungen, mit Straßenkindern zu arbeiten. Ich bin weder Erzieher noch Pädagoge, noch irgendwie habe ich Kinder gern gehabt. Ich hätte die, naja, okay. Wenn Gott spricht, dann, ja, wenn man sich darauf einlässt, er braucht keine Voraussetzungen. Ja. Er braucht nur die Bereitschaft. Wenn du bereit bist zu gehen und bereit bist, das zu machen, was Gott will, dann wird es ein Riesenabenteuer. Und also ich muss sagen, ich will die 14 Jahre nicht missen. Das war die spannendste Zeit in meinem Leben.
Sehr cool. Und wie du anfangs berichtet hast, dein Weg, bis du wirklich wieder zu Jesus gefunden hast und an ihm dran geblieben bist, war ja auch ja, eine lange Reise. Wieso würdest du sagen, es lohnt sich für diejenigen, die vielleicht mit dieser Entscheidung noch strugglen oder die sich noch nicht für Jesus entschieden haben, das noch nicht erfahren haben persönlich?
Ja.
Wieso würdest du das sehr nahelegen?
Ja, ich habe früher immer gedacht, Christen sind Weicheier und das wäre so ziemlich das ein totales eingeschränktes Leben, wo ich nichts mehr machen darf oder so. Ich habe immer versucht, frei zu leben und die große Freiheit zu finden und bin damit eigentlich total gescheitert. Und die Freiheit habe ich eigentlich erst in Jesus gefunden. Ja, er hat mich wirklich frei gemacht von allen möglichen Drogen und Zwängen und Abhängigkeiten. Ja, und oft ist es wirklich so, dass man denkt, man will die große Freiheit, ja, aber die große Freiheit in der Welt versklavt eigentlich, ja. Und Jesus, kann ich wirklich sagen, ich hab ein Vorher und ich habe ein Nachher. Und ich weiß, dass Jesus wirklich, ich würde es mit nichts eintauschen.
Vielen Dank, Bernd, dass du heute hier bei Offensiv warst und uns erzählt hast aus deiner Missionszeit. Und wir wünschen dir weiterhin alles Gute.
Super, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Gerne.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör gerne auch die anderen nach und vergiss nicht zu abonnieren. Wir freuen uns über euer Feedback und auch über finanzielle Unterstützung. Weitere Informationen und aktuelle Veranstaltungen der TOS-Gemeinde findest du auf tos.info. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.